Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Wir fangen gleich an mit ein paar logischen Sachen. Informatik ist ja logisch, sagt man immer. Und Sie haben diverse Logikdinge gelernt. Und heute möchte ich Ihnen mal ein bisschen die Logik erweitern, sozusagen mit. Das ist sogenannte Fuzzy-Systeme. Fuzzy-Systeme, was stellen Sie sich unter Fuzzy-Systemen vor? Was wissen Sie denn über diese Dinge? Haben Sie schon mal was davon gehört? Ja?
Ja, also praktische Logik, die nicht nur zwei Zustände kennt, also nicht nur Ja und Nein, sondern auch Abstufungen dazu.
Genau, das ist im Wesentlichen der Inhalt davon. Und diese Logik, die wollen wir einfach mal ansetzen und versuchen zu überlegen, was folgert daraus? Ich habe ein paar konkrete Beispiele dazu gebracht. Zuerst möchte ich Ihnen diese Fuzzy-Variable definieren und sagen, was ist das, womit muss man da berechnen, wie ist die klassisch definiert. Dann erzähle ich Ihnen etwas, wie man damit Regelsysteme baut, im Unterschied zu den klassischen logischen Regelsystemen, die dann implizit Logik sozusagen durchlaufen lassen. Man denke nur an Haskell oder ähnliches, gibt es hier spezielle Ausprägungen davon, die sehr interessant sind. Die kann man nicht nur im Sinne von Regeln verwenden, sondern auch zur Regelung verwenden. Da kommen wir noch drauf. Und dann wollte ich Ihnen ein Anwendungsbeispiel in der Medizin zeigen, was wir gemacht haben. Und ich finde das ganz interessant, weil die Medizin ein spezielles Gebiet ist. Mediziner, die sind meistens nicht besonders präzise. Die sind also sehr vage in ihren Aussagen. Das müssen sie auch sein, aufgrund der Variation in der Natur. Aber man kann das ein bisschen präzisieren mit dieser Notation. Gut, das war ein kurzer Überblick. Fangen wir mit dem ersten an, Fuzzy-Variablen. Nun, da gibt es als Fuzzy-Variablen sogenannte Paradoxien. Paradoxien, die daraus resultieren, dass man einen Zustand entweder wahr oder als falsch klassifiziert. Typische Paradoxien gibt es in logischer Weise, es gibt aber auch pragmatische Paradoxien, nur mal ein kurzer Abstecher. Wissen Sie, was ein pragmatisches Paradox ist? Ganz einfach, beispielsweise die Aufforderung, sei spontan. Das ist etwas, was absolut paradox ist, denn in dem Moment, wo ich das auffordere, ist man nicht mehr spontan. Insofern, es gibt noch andere Arten von pragmatischen Paradoxien. Wir gehen aber hier auf logische Paradoxien über. Was ist das? Zum Beispiel gibt es einen interessanten Satz, der sagt, dieser Satz ist unwahr. Die Frage ist dann, ist der Satz jetzt nun wahr oder ist er unwahr? Was meinen Sie denn? Bitte? Wurzel aus 1, okay. Wurzel aus minus 1. Nicht ganz. Nee, ist es nicht. Was meinten Sie? Ist er wahr oder ist er unwahr? Bitte? Genau. Also egal, was man annimmt, es führt zu einem Widerspruch. Das ist dieses logische Paradox. Bitte? Zur Hälfte wahr. Das ist ein guter Ansatz. Da kommen wir noch drauf. Anderes Beispiel, klassisches Beispiel. Das ist alles Klassik sozusagen aus der Logik. Klassische Logik, Sie sehen schon, der Kreter sagt, alle Kreter lügen. Und das muss natürlich, wenn man mit Kreta anfängt, muss es von Griechen herkommen, logisch. Das heißt, die haben auch solche Sachen schon entdeckt und sagen, wenn der Kreta sagt, alle Kreta lügen, fragt man sich, lügt der Kreta oder lügt er nicht? Wenn er lügt, dann stimmt es nicht, was er sagt. Wenn es aber nicht stimmt, dann gibt es wenigstens einen, der nicht lügt. Lügt er aber, ganz normal, dann ist es, wenn also nicht, oder andersrum, wenn er lügt, stimmt der Satz nicht. Dann bedeutet aber, dass er lügt, nicht lügt, wenn er nicht lügt, dann heißt es, dieser Satz stimmt, da muss er also lügen. Also egal, was er sagt, es führt zu einem Widerspruch, bitte. Ja, da gibt es dann die Dinge, wo man dann drei Leute sagt, der eine sagt immer die Wahrheit, der andere sagt immer die Unwahrheit, der dritte sagt mal die Wahrheit, die Unwahrheit. Wer sagt was? Auch das sind so Logeleien, die man reinbacken kann. An den Dingen hier interessiert uns einfach nur, dass wir sprachlich an Grenzen stoßen. An Grenzen, die durch diese ganz abstrakte binäre Logik gegeben ist. Die Logik, entweder alles ja oder nein, wahr oder falsch, ist halt nicht das, was in der Realität adäquat ist. Das ist ein bisschen komplizierteres Beispiel. Das mit dem Dorfbarbier, damals gab es eben noch Leute, die andere rasiert haben. Die Frage, wenn man ihn definiert als ein Dorfbarbier, es rasiert alle im Dorf, die sich nicht selbst rasieren, fragt man sich, wer rasiert den Barbier? Denn wenn er es selbst machen würde, dann wäre er nicht der Barbier. Macht es, im Prinzip heißt es aber doch nur, wenn er sich rasieren würde, dann müsste er sich ja selber rasieren. Andererseits, wenn er sich einen Bart wachsen lässt, gilt auch nicht. Dann wäre er einer, der sich nicht selbst rasiert. Dann müsste er sich ja rasieren. Also egal, wie man es interpretiert, entweder er rasiert sich oder er rasiert sich nicht, es ist immer falsch. Es ist ein Definitionsproblem. Alle drei verschiedenen Sachen laufen darauf hinaus, dass man Logikwerte sagt, entweder ja oder nein, wahr oder falsch. Das kann man jetzt ein bisschen umdrehen und sagen, na gut, wir geben einfach mal die Logikwerte in reelle Zahlen über. Und die reelle Zahlen, die sollen sein, zum Beispiel 1 oder 0. Das ist das, was in der Informatik gern gemacht wird, Einsen und Nullen dafür zu schreiben. Rein symbolisch natürlich nur. Und wir sagen mal, S gleich 1 sei wahr und S gleich 0 sei falsch. So. Und dann sagen wir, dieser Satz ist unwahr. Also, wenn S gleich 1 ist, daraus folgt, das ist ganz unwahr, S gleich 0. Und wenn S gleich 0 ist, folgt daraus S gleich 1. Das war unser bisheriges Problem. Nun, wenn man die 1 und 0 nicht als binäre Variable auffasst, sondern als reelle Variable, dann könnte man sagen, okay, wenn es dem daraus folgt, heißt es ja nur, dass gerade S gleich 1 minus S ist. Okay, wenn das aber ist, dann kann man es rumgeben und daraus folgt wiederum S gleich 1/2. 2S gleich 1, S gleich 1/2. Genau das, was Sie meinen. Also man kann bei der ganzen Geschichte darauf hinauslaufen lassen, wenn das reelle Zahlen sind, dann wäre die adäquate Antwort gerade 1/2. So. Und das heißt, wir gehen von den logischen Werten auf reelle Zahlen über. Und die Grundidee ist, das systematisch zu machen. Speziell für einen weiteren Fall kann man das sogar noch im Kontinuierlichen durchgehen lassen. Dieser Fall ist speziell. Angenommen, man hat ein Sandkorn, ein nach dem anderen zu. Wann ist der Sandhaufen erreicht? Wie definieren Sie einen Sandhaufen? Wie definieren Sie einen Sandhaufen? Wenn der Sandhaufen aus einem Sandkorn besteht, das ist kein Sandhaufen, würde man nicht als solchen bezeichnen. Ein Sand. Bitte? Ja, das ist die Logik, aber die Logik der Informatiker ist nicht die Logik der Leute normalerweise. Da unterscheidet sich das Ganze. Wenn Sie jemanden fragen, ich habe hier ein Sandkorn, ist das ein Sandhaufen? Wird jeder sagen, nö, das ist ein Sandkorn, aber kein Haufen. Ein Haufen, das ist mehr als eins. Wir sagen, na gut, zwei Sandkörner, das ist ein Haufen. Nee, wird er sagen, sind immer noch kein Haufen, das sind gerade zwei Sandkörner. Ein Haufen, da muss noch ein bisschen mehr dahinter sein. Aber derjenige kann dann auch nicht angeben, ab wie viel Sandkörner nur der Haufen erreicht ist. Und auch eine Idee, aber mancher einer meint, nein, lieber 41 oder 43, wie auch immer. Das ist dann Ansichtssache. Und da wird es interessant. Da muss man sagen, okay, ist nicht mehr Logik, ja oder nein, sondern ja oder nein ist für den ganzen Haufen da. Da haben wir aber konkrete Werte, an denen wir das messen müssen. Und da ist die Idee, bei dem Sandhaufen beispielsweise statt einem zu sagen, der Sandhaufen liegt vor oder er liegt nicht vor, sagen wir, er hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Vorliegens. Das ist natürlich eine gewisse Ausrede, ist aber durchaus eine gute Strategie. Das ist also ein unscharfer Zustand. Der Haufen ist unscharf und je mehr Sandkörner wir hinzupacken, umso schärfer wird er. Und ab einer bestimmten Größe sagen alle Leute, das ist ein Sandhaufen. Wenn wir weniger haben, gibt es eine bestimmte Zahl von Leuten, die sagen, nein, das ist kein Sandhaufen mehr. Das ist jetzt nur noch ein paar Sandkörner, aber kein Haufen mehr. Und je weniger Sandkörner sie haben, umso mehr Leute sagen, das ist kein Haufen mehr. Und irgendwann sagt niemand mehr, das ist ein Haufen. Und die Anzahl der Leute, die können Sie aufschreiben und danach den Haufen als Funktion der Anzahl der Sandkörner nehmen. Und dann sieht das so aus, die definieren einfach eine Zugehörigkeitsfunktion und sagen, wenn das ja die Sandmenge ist, die Anzahl der Körner, dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, das ist ein Haufen. Und ab einer bestimmten Menge gibt es nur noch Leute, die sagen, es ist ein Haufen. Das heißt, wir sind auf dem Eins. Eins ist in diesem Fall der Zustand, der besagt, der Haufen ist da und Null heißt, der Haufen ist nicht da. Im Unterschied zur klassischen Logik gibt es aber viele Zustände und die kann man kontinuierlich anordnen und man kann das Ganze hier als einen vagen Zustand für den Sandhaufen sagen. Der Sandhaufen ist dann also ein vager Zustand oder man kann auch sagen, ein Fuzzy-Zustand. Im Englischen ist sozusagen fuzzy das Vage, das Ungewöhnliche, das Seltsame. Ein seltsamer Zustand. Also das ist sozusagen eine Fuzzy-Variable dann. Zu einer Fuzzy-Variable gehört also immer eine sogenannte Zugehörigkeitsfunktion, die sagt, wie zugehörig dieser erreichte Zustand, den man hier Anzahl der x, geht man hoch, das ist die Funktionswert, wie zugehörig der zu dem der Aussage ist, Sandhaufen. Und hier ist er voll zugehörig, das ist einer und weniger ist es dann immer weniger, bis schließlich null ist. Dann ist es kein Haufen mehr. Okay? Das ist also eine Zugehörigkeitsfunktion, die kann man definieren. Und damit versuchen, diese rein logischen Dinge zu entschärfen, indem man eine Art Wahrscheinlichkeiten oder allgemein Zugehörigkeitsfunktionen aufstellt. Das ist die erste Idee. Die zweite ist, das kann man so machen, man kann es aber natürlich noch erweitern. Sagen ganz allgemein, wir haben hier einen Zustand und der wird angenommen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit oder andersrum, sagen wir mal nur mit einer Zugehörigkeitsfunktion. Die Zugehörigkeitsfunktion, die geht von 0 bis 1. Und typischerweise sagt man, wenn das hier der typische Zustand ist, dann sind alle Werte, die kleiner sind, alle Werte, die größer sind, sind auch noch zu diesem Zustand. Aber dann irgendwann ist es nicht mehr dieser Zustand und zwar eben abfallend und hier ist er auch nicht mehr da. Hier ist er nicht mehr da und hier ist er noch nicht da. Damit haben wir eine Zugehörigkeitsfunktion definiert. Man sollte dazu sagen, da wo alles 1 ist, dieser Bereich hier, dieses Intervall, die nennt man dann die Core-Region, also die Kernregion von diesem ganzen Zugehörigkeitsfunktion. Und alles der Rest ist sozusagen einfach nur dazugehörig. Und hier, wo es 0 ist, zwischen diesem und diesem hier, zwischen diesen Nullpunkten, das Ganze ist die Überdeckung. Das heißt, dieser Bereich wird durch die Funktion überdeckt. Das ist der Coverage-Bereich. So, damit haben wir ein paar Begriffe eingeführt. Der wichtigste ist Zugehörigkeitsfunktion. Das Integral darunter ist nicht 1. Also eine richtige Wahrscheinlichkeitswahrscheinlichkeit ist das nicht. Das ist keine Wahrscheinlichkeitsdichte oder sowas. Das ist irgendein Wert. Den kann man sich selber überlegen, wie und was. Das ist also nicht normiert. Insofern muss man, wenn man damit rechnet, immer das Ganze nochmal normieren. Aber es ist einfach nur eine Zugehörigkeitsfunktion und typischerweise, die kann alle möglichen Arten annehmen. Die kann so ein Trapez sein, wie das hier. Das kann aber auch irgendwas anderes sein, kann ein Dreieck sein. Das kann irgendwas nach oben gehen und dann irgendwie wieder runtergehen. Das ist nicht festgelegt. Das kann man sich selbst überlegen, je nachdem aussuchen, was man hat. Typischerweise nehmen die Leute immer solche Trapezfunktionen dafür. Gut, damit haben wir einen Fuzzy-Zustand. Das hier ist ein Fuzzy-Zustand. Okay, damit haben wir Fuzzy-Variable definiert. Und jetzt können wir aus diesen Fuzzy-Variablen versuchen, etwas logisch zu folgern. Bevor ich jetzt übergehe, Frage, gibt es Fragen zu dieser Definition, zu dieser Einführung? Alles klar, was eine Fuzzy-Variable ist? Und sie ist sehr was Harmloses. Man muss halt nur wissen, dass sie nur zwischen 0 und 1 geht. Also minus 1 ist nicht drin und plus 2 ist auch nicht drin. Sondern es ist nur zwischen diesen beiden Werten, geht es hin und her. Dagegen, diese Achse hier, die kann man nach Variablen benennen. Also die kann vom Positiven und Negativen, minus unendlich, plus unendlich, irgendwas. Das ist ganz egal. Gut, dann kommen wir mal darauf, was kann man damit anfangen. Wir kommen zu den Fuzzy-Regelsystemen. Fuzzy-Regeln. Nun, was sind das eigentlich? An sich muss man sagen, es gibt gar keine Fuzzy-Regeln, denn Regeln sind ja in der Logik schon mal, logische Regeln sind definiert und Fuzzy ist nicht direkt diese Art von Logik, also nennt man sie anders. Man nennt sie dann nicht Regeln, man nennt sie Prinzipien. Und hier habe ich mal ein Beispiel aufgezeichnet, wie das funktioniert. Also, angenommen, wir haben eine Fuzzy-Variable x1, die sagt die Helligkeit. Und die Fuzzy-Zustände sind dunkel, normal hell oder sehr hell. Und Sie sehen, weil diese Zugehörigkeitsfunktionen, die sind unterschiedlich. Und die sollen das reflektieren, wie ein Mensch das empfindet. Eine bestimmte Sache wird als dunkel bezeichnet. Und hier käme vielleicht noch total dunkel dazu oder sowas, wenn man es auf Null geht. Aber total dunkel ist heutzutage eh nicht mit der energetischen Umweltverschmutzung, aber wie auch immer. Also, hier gibt es einen Bereich, da überschneidet sich dunkel und normal. Die einen sagen, es ist noch dunkel, die anderen sagen, nee, ist schon normale Helligkeit. Da ist die subjektive Wahrheit sehr unterschiedlich. Und das ist der Vorteil von diesen Zugehörigkeitsfunktionen, man kann subjektive Wahrheiten ganz gut modellieren, ohne dass man sagen muss, das ist dunkel, das ist nicht dunkel. Und wehe, wer irgendwas dagegen sagt. Braucht man nicht. Kann man direkt über die Zugehörigkeit modellieren. Und wie Sie sehen, manche Leute empfinden manches noch als normal, andere sagen schon, das ist aber sehr hell jetzt, je nachdem, wie das empfunden wird. So könnte man beispielsweise es modellieren. Das ist also eine subjektive Formulierung, ja. Das heißt nur, dass das nicht unbedingt der Anteil ist, sondern das ist einfach eine Zugehörigkeitsfunktion, die man so definiert. Wenn man also hier sowas hat, dann ist das, oder an dieser Stelle, dann sagen die einen, es ist, das ist also nicht unbedingt prozentual, es ist nicht unbedingt eine Wahrscheinlichkeit, sondern man muss eher sagen, wenn dieser Wert hier da ist, dann gibt es 0,7 für sehr hell und auch 0,7 für normal. Die Frage ist, was fängt man mit diesen Werten an? Man sagt, es ist sowohl sehr hell als auch normal. Es ist unabhängig, wie weit die sich überschneiden. Man muss dann definieren, was macht man damit, wenn zwei Aussagen gleichzeitig gelten, die an sich sich nicht vertragen, weil es unterschiedliche Sachen sind. Kommen wir drauf. Dieses Beispiel für Wetter ist ein relativ willkürliches Beispiel, soll nur zeigen, wie man damit umgeht. Wenn man hier eine zweite Fuzzy-Variable hat, die sich Feuchte nennt, dann kann man auch die in zwei verschiedene Zustände, nämlich trocken und nass, unterteilen. Und wie auch üblich, trocken und nass sind sehr subjektive Dinge. Ich will jetzt nicht auf Statistiken hinaus, ich will nur sagen, der eine empfindet es so, der andere empfindet es so. Und trocken und nass kann sich durchaus überschneiden. Das heißt, dass die einen Leute empfinden es als trocken und die anderen schon als nass, wenn es so eine Art Nieselregen oder so leichte feuchte Luft oder sowas ist. Ja? Kein Problem. Sie können beliebig weitergehen. Das ist nur, normalerweise sind die reellen Werte irgendwo begrenzt. So unendliche Dinge messen Sie nie, sondern da gibt es irgendwo einen Anschlag vom Messinstrument und da ist Schluss. Das heißt, das Ding geht bis hierhin und dann ist Stopp. Oder das geht bis hierhin und dann ist Stopp. Denn also negative Feuchtigkeit ist in diesem Fall nicht da. Man könnte sich auch überlegen, ob man sie definiert. Aber das ist eine andere Sache. Was ich damit nur zeigen will, ist, wir haben Zustände, deren Zugehörigkeitsfunktionen sich überschneiden können. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, man kann nicht absolut sagen, es ist nass oder trocken. Es kann auch beides sein. Und man muss sich dann überlegen, wie man das Ganze verrechnet. Das ist bei verschiedenen Fuzzy-Variablen der Fall. Und in diesem Beispiel sei mal so, dass die Helligkeit und Feuchtigkeit dazu führen, dass man ein Urteil über das Wetter abgibt. Entweder haben wir schönes Wetter oder schlechtes Wetter. Und auch die Meinung, was schlechtes Wetter und schönes Wetter ist, gehen auseinander, deshalb die Dinge überschneiden sich. So. Wenn man diese ganzen Zustände hat und diese Folgerungen hat, dann kann man Regeln aufstellen. Und zwar gehen die folgendermaßen. Wir nennen sie hier Prinzipien. Wenn Helligkeit normal ist und die Feuchte ist trocken, dann nenne ich das schönes Wetter. Dann ist schönes Wetter. Das ist eine Regel, die ich aufstellen kann, oder ein Prinzip. Ein anderes Prinzip könnte sein, wenn es dunkel ist und es ist nass, dann ist für mich das schlechte Wetter. Das sind schöne, plausible Dinge, die Sie angeben können und die sind sehr vage. Was heißt denn trocken? Was heißt denn normal? Was heißt denn dunkel? Was heißt denn nass? Was heißt denn schlechtes Wetter oder schönes Wetter? Das sind alles vage Dinge, aber Sie können einen Regelsatz zwischen diesen vagen Dingen implementieren. Das ist ja praktisch. Sie können also Aussagen machen. Die haben dann nicht nur ein Prinzip, Sie können mehrere Prinzipien machen. Sie können beispielsweise sagen, nun, wenn die Helligkeit sehr hell ist und die Feuchtigkeit ist trocken, dann ist auch schönes Wetter. Sie können also diese Wenn-Dann-Sätze, mehrere Sätze machen, die ähnliche Folgerungen haben. Und dann stellt sich die Frage, wenn Sie sowas haben, wie können Sie das Ganze verrechnen? Wie ist der Wetterzustand? Angenommen, Sie messen B1, genau diesen Helligkeitswert mit dem Messgerät. Und Sie messen ganz konkret die Feuchtigkeit mit dem Feuchtemesser B2. B1, B2 ist gegeben. So, was ist dann der Wetterzustand von B1 und B2? Der Wetterzustand ist hier mal kontinuierlich angegeben mit der Variable Y. Sie brauchen einen diskreten Zustand, der da rauskommt. Wie kriegen Sie den raus? Nun, im Prinzip muss man das Ganze auswerten. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, wie das geht. Also, wenn wir dieses Beispiel für Wetter haben, um das rauszukriegen, was da rauskommt, müssen wir die Prinzipien, die wir haben, formal formulieren. Wir haben gesagt, okay, der Zustand dieser Funktion M12, wenn x1, das ist die eine Variable, gleich b1 ist und andererseits, das war, ich kann nochmal zurückgehen, m12, das war das hier, wenn es normal ist und trocken ist, Wenn also M1,2 gerade diesen Wert an dieser Stelle ist, Funktionswert an dieser Stelle, X1 ist gerade B1 und Feuchte ist trocken, Feuchte ist das hier, trocken, das heißt M21 an der Stelle M2 gleich B2, dann ist schönes Wetter. Dann ist schönes Wetter. Entsprechendes für schlechtes Wetter. Dann sehen wir, wir haben hier Funktionswerte, die in wenn und mit und verknüpft sind mit anderen Funktionswerten und dann werden Folgerungen daraus gezogen. Prinzip müssen wir bei der Auswertung also verschiedene Dinge beachten. Erstens, bei der Auswertung müssen wir die und-Terme, die hier uns holen. Die und-Terme, was heißt das, das und das und das und das? Wie ist die Auswertung davon? Zweitens, dann haben wir dann-Terme. Wenn irgendwas ausgewertet ist, dann gibt es schönes Wetter, Verrechnungen. Wie verrechnen wir das Ganze mit einer einzigen Variable? Und drittens, mehrere. Wir haben also die Unterme einer Regel, das Dann von einer Regel und die Verrechnung von mehreren Regeln oder mehreren Prinzipien. Also wir haben mehrere Komplikationen in der ganzen Geschichte. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt jede Komplikation durch und versuchen, jedes einzelne davon anzugeben. Gut, wie funktioniert das? Das erste ist, die und-Terme zu verrechnen. Wie gehen die und-Terme? Nun, was wir haben, sind im Prinzip zwei verschiedene Variablen mit zwei verschiedenen Fuzzy-Zuständen. Es geht so, wir haben hier x1, eine Variable, wir haben hier x2, die zweite Variable. Und dann haben wir die und-Zustände. Wir haben hier eine Fuzzy-Variablen Zustand und beides zusammen heißt, beides muss gelten. Das können wir so aufzeichnen, dass wir das Ganze in ein Diagramm haben, x1, x2. Und dann sehen wir, dass wir eigentlich Regionen haben, diese Region hier, die Core-Region, da, wo beides 1 ist. Wenn beides 1 ist, dann würden wir sagen, okay, wenn beide 1 ist, das Ergebnis ist auch 1. Das sind wir uns, glaube ich, einig. Da kann man sagen, die Funktion S von x1, x2 ist an dieser Stelle 1, denn beide sind 1 innerhalb dieser Core-Region. Okay? So, jetzt die nächste Frage. Wie werten wir die anderen Dinge aus, die es noch gibt? Dann gibt es sowas wie Support-Regionen. Das sind diese grau schraffierten Dinger hier. Die grau schraffierten Dinger sind dadurch gegeben, was beispielsweise hier eine 1 ist, in diesem Core-Intervall, hier eine 1 ist, aber hier geht es runter. Das heißt, da ist es nicht mehr so. Welchen Wert würden Sie dem zuordnen? Machen Sie mal einen Vorschlag. Wie würden Sie denn das auswerten, ja? Wir könnten sagen, okay, wenn es hier ist, ist es zwar 1, aber hier geht es runter, das heißt, wir müssen irgendwie Funktion runtergehen lassen, sonst ist das nicht ganz sauber, sonst ändert sich ja gar nichts. Okay, dann sagen wir einfach, für die gesamte Support-Region nehmen wir mal diese Teile hier weg und geben an diesen Rändern sowohl hier als auch hier das hier und das hier jeweils rein, sagen, wenn M1 gleich 1 ist und M2 kleiner 1 wird, dann soll die Funktion gerade M2 sein. Das ist logisch. Das heißt also, es hängt dann von M2 ab, wie groß das Ganze ist. Gucken wir uns die anderen Dinge an. Wenn es hier und hier der Fall ist, dann ist äquivalente, wenn M2 gleich 1 ist und M1 kleiner 1 ist, S gleich in M1 als anderes. So, und was, dann haben wir diese ganzen Sachen. Jetzt müssen wir uns überlegen, diese vier Ecken, wie machen wir denn die? Das ist beides nicht gleich 1. Sowohl hier als auch hier geht es runter. Nun, da können wir es so machen, wir sagen entweder, wir nehmen das Minimum von beiden. In diesem Fall würde es gelten, das Minimum von M1 und M2 ist gerade M2. Das Minimum von M1 und M2 ist gerade M1. Also Minimum würde klappen. Wir können also dazu konsistent einfach eine Regel aufstellen, das ist das Minimum von M1 und M2. Und wenn das der Fall ist, dann stimmt das für diese Sachen hier, für die gesamten Randregionen, aber auch für die Core-Region gilt das auch, weil es beides gleich auf 1 hinausläuft. Das heißt, es gilt für den gesamten Bereich, diese Regel hier. Oder wir könnten auch sagen, was Sie vorgeschlagen hatten, miteinander multiplizieren. Und gilt auch für den ganzen Bereich. Kommt auch dasselbe raus, was wir hier oben gesagt haben. Ist konsistent dazu. Wir haben also zwei verschiedene Methoden, mit denen wir das ausrechnen können. Und was interessant ist, die haben sogar Namen. Das Ding nennt sich Correlation Minimum Methode und das ist Correlation Produkt Methode. Gut, wir haben also zwei Möglichkeiten, das auszuwerten. Und jetzt gucken wir uns an, was daraus folgt in dem Zyklus. Die Und-Terme hatten wir, jetzt kommt die Dann-Verknüpfung. Wie wird das Dann gemacht? Nun, das Dann-Term, da haben wir wieder auch einen Wert, der rauskommt. Genau gesagt, eine Funktion S1 von diesen beiden Sachen für schlecht und für schön. Wie soll man das zusammenbringen? Nun, wir machen es folgendermaßen. Das hier soll das Wetter, das Ergebnis sein, das Dann. Das hat zwei verschiedene Funktionen. Das hier wird bedient von der einen Regel, das wird bedient von der anderen Regel. Man könnte auch mehrere Regeln nehmen, aber das ist, kommt im Prinzip auf gleiche raus. So, was machen wir? Wir wenden das Gleiche an, was wir vorher gemacht haben. Wir sagen einigermaßen, okay, wir nehmen einfach Correlation Minimum Encoding und sagen, die neue Funktion ist gerade das Minimum von der alten Funktion SI, in diesem Fall, was wir da an Ausgabe gehabt hatten, und diesem Ding hier zum Beispiel. Das bedeutet, wir sagen, wir bekommen hier einen maximalen Wert, der ist gerade so groß, wie dieses S1 ist, nämlich die erste Regel. So, und jetzt gucken wir uns an, wie sieht das Ganze aus für die zweite Regel. Nun, da hatten wir einen zweiten Wert rausbekommen und der geht dann hier für das hier. Insofern hat einmal so, einmal so. Wir haben also zwei neue Funktionen rausbekommen, die gehen so und so. Es sind immer noch Funktionen, noch keine Werte. Ich multipliziere, in diesem Fall nehme ich einfach das Minimum. Für die zweite Version, für das Correlation Product Encoding, sieht das Ganze so aus, dass ich auch wieder das Ganze nehme, die Funktion mit dem Produkt. In diesem Fall mache ich das Produkt aus der Ausgabe, der Wert der Ausgabefunktion, mal diesem hier, diesen ursprünglichen Zugehörigkeitsfunktionen. Die Funktionen, die da rauskommen, sind etwas anders. Die sind gerade beim Produkt sehen die so aus, bei dem zweiten so. Sie sehen, beide Codierungsmöglichkeiten geben ein Ergebnis, aber die haben unterschiedliche Arten von Ausgabefunktionen, die rauskommen. So, damit habe ich erstmal mit zwei verschiedenen Codierungen den Dann-Term gefolgt. Aus dem Dann folgen wieder Fuzzy-Zustände. Die Fuzzy-Zustände muss ich jetzt verrechnen miteinander. Und dieses Verrechnen geschieht folgendermaßen. Erstens mal, ich bilde eine gemeinsame Fuzzy-Funktion und das wird folgendermaßen gemacht. Ich nehme einfach die gemeinsamen Ausgabefunktionen und nehme das Maximum von allen. Das bedeutet in diesem Fall Correlation Minimum Encoding, das ist das Maximum von beiden. das geht zwar hier runter, aber das interessiert nicht, weil das noch größer ist. Das ist die Macht, diese Funktion hier. Das ist die Fuzzy-Zugehörigkeitsfunktion von der Ausgabe. Und bei diesem Product-Encoding sieht die Zugehörigkeitsfunktion dann so aus. Okay, auch wieder das Maximum. Einverstanden? Gut, damit habe ich die verschiedenen Regeln verrechnet. Jedes dieser Ausgabendinger hat eine entsprechende Verrechnung bekommen. Ich habe dann aber eine gemeinsame Fuzzy-Funktion rausbekommen, Zugehörigkeitsfunktion. Ist jetzt kein Dreieck mehr oder sowas oder Trapez, das ist eine sehr unregelmäßige Funktion geworden. Macht nichts. Trotzdem stellt sich jetzt die Frage, okay, das war jetzt die Fuzzy-Ausgabe, aber ich möchte einen konkreten Wert fürs Wetter bekommen, einen Zahlenwert, ein Skalar und keine Funktion. Ich möchte wissen, was ist daraus, wie muss ich das Ganze bewerten. Und da muss ich noch auf diese Funktion, die dann rauskommt, eine sogenannte Defuzzifizierung anwenden. Ich muss also sozusagen von dem Wagen, in das ich hineingekommen bin, gegeben konkrete Messwerte, ich bekomme vage Aussagen, muss ich von den vagen Aussagen wieder zurück auf konkrete Werte. Wie funktioniert das? Nun, das funktioniert etwas anders, und zwar durch sogenannte Schwerpunktbildung. Was ist der Schwerpunkt? Das ist der Erwartungswert einer Variable y. Und im Prinzip bildet man den Erwartungswert. Allerdings, Sie erinnern sich, diese Zugehörigkeitsfunktionen sind nicht normiert. Ich muss also das Ganze noch normieren, und dazu nehme ich einfach sämtliche, nicht nur das m von y, sondern ich nehme bei dem sämtlichen Funktionen, die da sind, muss ich noch teilen durch die Fläche unter der Kurve. Damit normiere ich es auf 1, die ganze Funktion. Dann habe ich einen Schwerpunkt gebildet. Das ist der Erwartungswert von diesem y. Ich bilde also einfach den Erwartungswert davon. Ich zeige es nochmal. Die Lösung davon ist, diese Funktion zu nehmen und davon den Erwartungswert zu bilden. Diese Funktion zu nehmen und davon den Erwartungswert zu bilden. Man kann sich das so vorstellen, die Fläche darunter, von dem wird der Schwerpunkt gebildet. Der Schwerpunkt, damit das Ganze nicht hin und her kippt, ist in diesem Fall nicht hier, sondern ein bisschen mehr hier, weil das ein bisschen größere Masse hat sozusagen. Der müsste ungefähr hier liegen. Und hier liegt er auch ungefähr hier, aber die Funktionen sind unterschiedlich, also dürfte er ein bisschen woanders liegen. Hier ist er anders als hier. Aber der Schwerpunkt ist damit bestimmbar. Ja, der Erwartungswert von diesen Ys ist praktisch gefragt. Und das hier wird einfach mal als eine Art nicht normierte Wahrscheinlichkeitsdichte aufgefasst. Wenn man sie normiert, ist es direkt Wahrscheinlichkeitsdichte. Gut, also Schwerpunktbildung, das ist die Defuzzifizierung, Defuzzification. Okay, wie sieht das aus? Der Schwerpunkt hiervon ist ungefähr hier, der Schwerpunkt hiervon ist ungefähr hier. Dann hat man ganz konkrete Werte, die rausgekommen sind, je nachdem. Gibt es Fragen dazu? Jetzt habe ich Ihnen vorgeführt, ein Beispiel, wie Aufstellen von entsprechenden Fuzzy-Variablen und Verrechnung, Aufstellen von Regeln daraus. Aufstellen von Regeln ist Willkür, das machen die Leute für sich, jeder nach dem, was ihm plausibel erscheint. Und daraufhin dann aber bei konkreten Dingen die Regeln oder diese Prinzipien angewendet auf einen konkreten Fall durchgerechnet und defuzzifiziert hinterher, um wieder konkrete Dinge rauszubekommen. Fragen dazu? Ist das alles klar geworden, wie das funktioniert? Das ist der klassische Weg der Fuzzy Logic. Ja. Der spuckt Ihnen diesen Wert hier aus, das System. Und die Idee war, Y als Messwert für Wetter anzusehen, wenn es sowas geben sollte, einen kontinuierlichen Wert. Und im Unterschied zu Menschen, die sagen schlecht oder schön und das für große Bereiche schlecht oder schön sagen, möchte ich einen konkreten Wert haben. Mir reicht es nicht, nur allgemeine Aussagen zu haben, die Menschen genügen, sondern ich möchte gerne einen festen Wert haben, einen, mit dem ich rechnen kann, einen, mit dem ich Maschinen steuern kann, einen, der nicht interpretationsfähig ist. Und mit diesem Verfahren haben wir dann das Ganze auf einen Wert reduziert. Das ist die Grundidee. Genau, für exakten Wert für, ich habe erstmal Werte für nass und hell eingegeben und aufgrund der Fuzzy-Regeln die Verbindung zu Wetter hingekriegt. Und danach muss ich aber bei Wetter wieder auf konkrete Werte übergehen. Angenommen, ich könnte Wetter messen mit Hilfe einer einzigen Variablen. Gut. Meine Frage an Sie, nachdem ich Ihnen das vorgeführt habe, ich habe Ihnen zwei Codierungsmöglichkeiten angegeben. Welche von beiden ist eigentlich richtig? Sie müssen sich aber für ein Verfahren entscheiden, wenn Sie es verwenden. Für welches entscheiden Sie sich und warum? Beide Verfahren gleichzeitig anwenden macht keinen Sinn. Bitte? Könnten Sie machen. Es gibt Gründe, warum ein bestimmtes Verfahren angewendet wird. Mich interessiert jetzt nur, was ist denn Ihre Meinung? Welches davon ist richtig und welches davon ist falsch? Haben Sie da eine Idee? Also, um ehrlich zu sein, mir gefällt die Regel hier auch besser. Aber ich komme gleich auf die Gründe herum. Die Antwort darauf lautet, es gibt keine Wahrheit, sondern es ist eine Definitionsfrage. Sie können das so definieren, Sie können es auch so definieren. Das ist Ihrem Geschmack entsprechend. Die Frage ist nur, wenn Sie es anwenden, ist die Anwendung dann damit bedient? Bekommen Sie Ergebnisse raus, die sinnvoll sind oder nicht? Welches ist die bessere Methode für bestimmte Probleme? Und aus meiner Sicht sind die Unterschiede minimal. Sie sind nicht besonders stark. Dagegen, wenn wir für eine Methode entscheiden, in diesem Fall für diese Methode hier, haben wir ein paar Trümpfe in der Hand. Und der wichtigste Trumpf ist, wir können die ganze Geschichte lernen. Was wir bisher gehabt haben, war einfach nur eine Abfrage. Gegeben bestimmte Werte, daraus errechne ich einen neuen Wert. Ich kann aber nicht diese Prinzipien lernen, sondern die müssen vorgegeben sein. Nur wenn ich sie vorgegeben habe, kann ich das ausrechnen. Wenn ich sie nicht vorgegeben habe, weiß ich nicht. Und automatisch ergeben die sich hier nicht, nicht bei dieser Logik. Wir haben also eine Mischung zwischen einem Aktivitätsmuster auf der einen Seite und der Frage, und wie lerne ich das Ganze, auf der anderen Seite. Und das Lernen gibt es in Fuzzy nicht. Fuzzy-Logik hat kein Lernen. Was wir aber kennen bei uns in den neuronalen Netzen, war jede Menge Lernalgorithmen. Und die Frage ist dann, warum können wir nicht die Ideen, die da sind, auf das hier anwenden? Und die Verbindung möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wie verbinden wir das Ganze? Nun, wir können ein paar kleine und erstens mal überlegen, was wir hatten, waren diese Dinge hier. Ich möchte das vielleicht mal an der Tafel kurz skizzieren, sodass Sie es nachvollziehen können. Wir hatten vorher Funktionen, Zugehörigkeitsfunktionen, die gehen beispielsweise so. Die hatten wir genannt, beispielsweise m von x, das ist x. Wenn wir uns diese Funktion ansehen, dann überlegen wir, die kennen wir doch. Sowas kennen wir bei neuronalen Netzen. Dann nannte sich das Ganze S von X und war eine einfache Glockenfunktion. Glockenfunktionen können so sein, Gauss-Funktionen. Die können aber auch so sein. Im Prinzip sind es alles nur radiale Basisfunktionen. Radial heißt abhängig von dem Abstand vom Mittelpunkt in beiden Richtungen, der Radius, geht die Funktion gleich oder geht dann irgendwann runter und geht dann auf Null, jeweils Null. Mit anderen Worten, was wir vorher als radiale Basisfunktionen kennengelernt haben, die RBFs, finden wir hier wieder. Diese Fuzzy-Funktionen, Zugehörigkeitsfunktionen, sind nichts anderes als radiale Basisfunktionen. Und wenn wir mehrere Variablen davon haben, die irgendwo beispielsweise so gestrickt sind, dass es hoch geht, tack, tack, runter, dann im Zweidimensionalen, dann ist das auch wieder so eine radiale Basisfunktion, auch im Zweidimensionalen. Gut, das ist halt keine Glocke, sondern das ist halt so ein Zelt, aber das macht nichts. Die Funktionslogik ist die gleiche. Es gibt ein Zentrum, da ist es 1 sozusagen, und dann geht es abwärts an die Seite. Abwärts in diesem Fall, nun gut, nicht rund, sondern viereckig, macht nichts, ist aber trotzdem für jede einzelne Dimension in dieser Form so gegeben. Mit anderen Worten, die allgemeine Form von Glockenfunktionen finden wir hier wieder. Wir können also versuchen, eine Abbildung zu machen von diesen Fuzzy-Geschichten auf unsere radialen Basisfunktionen. Und da, wenn wir das machen, dann sehen wir Folgendes. Wir können mal nachrechnen und sagen, das hier war die Auswertung. Sie erinnern sich, Schwerpunktbildung. Das war die Fläche unter der Kurve und das hier ist der gesamte Erwartungswert davon. Das können wir annähern, da könnte ich eine Rechnung machen, aber die lassen wir mal fallen, annähern und sagen, okay, das ist nichts anderes, wenn die sich nicht überlappen, dann ist das Ganze nichts anderes als eine Summe von Einzeltermen, nämlich von Einzelfunktionen. Und diese Einzelfunktionen haben eine Fläche Fi. Die Fläche Fi wird bei dem Correlation Product Encoding mit dem Faktor Si multipliziert, dadurch geht es runter. Und wenn wir das Ganze zusammensummieren, haben wir alle Flächen unter der Kurve zusammensummiert. Angenommen, die überlappen sich kaum, dann ist die Gesamtfläche gerade die Summe der Einzelflächen. Summe der Einzelflächen ist in diesem Fall, Einzelfläche ist gerade die Gesamtfläche mal dem, wie viel sie gefüllt ist, ein Produkt. Product Encoding. So, das ist also, dieser Term ist gerade diesen Term hier und hier oben, wissen wir, haben wir für jedes Einzelne einen Erwartungswert, WI nennen wir mal, für dieses Y und insgesamt ist das gerade multipliziert das mal dieser ganzen Fläche und damit haben wir SI mal FI mal WI. Das können wir zerteilen. Wenn Sie also sich überzeugen lassen, dass man von hier nach hier kommt, ungefähr, dann ist der Rest relativ klar. Wir haben hier diesen Term 1 durch, können wir formulieren mit dem einzelnen Term, dem ith Term davon, das ist gerade das hier. Der ith Term ist das. Wenn wir ihn mit yi abkürzen, ist das Ganze gerade wi mal yi. Und so dass wir hier eine gewichtete Summe haben, die von Aktivitäten abhängig sind, die hier rauskommen. Diese SIs und SKs, die sind ja jeweils abhängig von der Eingabe. Je nachdem, wie die Eingabe ist, werden die größer oder kleiner. Ja, und so dass wir genau etwas rauskommen. Wir können uns ein Netzwerk aufstellen und sagen, das ist nichts anderes als eine dieser Stelle hier eine lineare Überlagerung, das hier, mit yis als Ausgabe. Und yis sind nichts anderes als ein normierter Term. S1 mal F1 bis N mal Fn und dann das Ganze zusammensummiert an dieser Stelle und das Einzelne geteilt durch die Normierung, hier geteilt, kommt raus. Und das ist aber nichts anderes als ein ganz normales zweischichtiges RBF-Netzwerk. Mit anderen Worten, wählen wir die Correlation-Product-Methode als Codierung, dann haben wir im Endeffekt ein Netzwerk, was sehr ähnliche Leistungen gibt wie ein RBF-Netzwerk. Wir können also ganz gut die ganze Fuzzy-Logik abbilden auf ein RBF-Netzwerk und sagen, das ist einfach nur ein Spezialfall von einem RBF-Netzwerk. RBF-Netzwerke können aber noch viel mehr. Die können alle möglichen Ausgabefunktionen haben. Die müssen nicht Trapez sein oder sonst wie, da kann man sich was anderes überlegen. Das Wichtigste aber ist, die ganze Geschichte, Eingabe von einzelnen Variablen, Fuzzy-Regeln, die hier mal definiert sind, die Defuzzifizierung von den ganzen Geschichten, in diesem Fall, das läuft darauf hinaus, dass wir ein RBF-Netzwerk von der Aktivität her beschicken, bedeutet aber auch, dass wir es lernen können. Das heißt, wenn wir die Lernalgorithmen für RBF-Netzwerke, die wir uns angesehen haben, wenn wir die hier verwenden, dann können wir auch die Fuzzy-Regeln lernen. Die Prinzipien können damit gelernt werden. Die Lage dieser Zentren und die Breite und sowas können wir alles lernen. Das muss also nicht per Hand gegeben sein. Wir können es sogar an Daten anpassen. Und das ist ein großer Vorteil bei der ganzen Geschichte. Fragen dazu, zu dieser Äquivalenz? Könnten wir einmal ein Spezialfall angucken. Wie viele Regeln gibt es hier? Wie viele RBF-Neurone entsprechen diesen Regeln? Was wir wissen, wir haben Helligkeit und Feuchtigkeit, sind zwei Fuzzy-Variable. Und die entsprechen zwei Eingabevariablen unseres RBF-Netzes. Wie viel RBF-Neurone brauchen wir, um das Ganze abzudecken? Wie sieht das Netzwerk aus, was wir daraufhin aufstellen? Gegeben sind die Zugehörigkeitsfunktionen. Wie viele brauchen wir? Schlagen Sie mal was vor. Wir wollen also jetzt ein Fuzzy-Netzwerk, ein Fuzzy-Regelsystem abbilden auf ein RBF-Netzwerk. Und dazu müssen wir einfach nur die Dinge miteinander identifizieren. Und ich hatte Ihnen in der Folie vorher gezeigt, eigentlich kann man es ja ganz gut machen. Wir können die einzelnen Zugehörigkeitsfunktionen mit entsprechenden RBF-Glockenfunktionen identifizieren. Und wenn wir mehrere Dimensionen haben, also mehrere Eingaben, und die sich dann überlagern, Sie erinnern sich, wir hatten beispielsweise, um das normal und dieses hier trocken miteinander abzugleichen, hatten wir ein Core-Gebiet definiert und dann, das Ganze ist dann der Support. Das hier ist sozusagen der Support von diesem hier und diesem hier. Diesen Support haben wir entsprechend bewertet und ausgewertet. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Glockenfunktion, die zweidimensionale Glockenfunktion, die hier rauskommt, gerade dem ist, was wir als Produktencoding angesehen hatten. Es reicht also auch, eine Funktion zweidimensional anzugeben und sagen, was ist der Funktionswert davon? Und wenn wir diese Funktion angegeben haben, dann können wir es ablesen. Beispielsweise als Produkt. Wenn wir uns fragen, wie viele RBF-Neurone sind dann, dann müssen wir einfach nur gucken, wie viele Core-Regionen gibt es denn hier in diesem Bild. Ein RBF-Neuron ist eine Core-Region im Prinzip. Wie viele gibt es? Ja, genau. Ist doch okay. 6 Stück. Also wir haben hier 6 Neurone, die geben wir an. Jedes hat einen bestimmten Eingabebereich und zwar in 2 Dimensionen. Und jedes deckt diesen Eingabebereich ab. Die Support-Region ist also nichts anderes als der Eingabebereich eines RBF-Neurons. So, und damit können wir allgemein sagen, wie viele RBF-Neurone gibt es im Prinzip. Nun müssen einfach die Anzahl 2 in dieser Richtung multiplizieren mit der Anzahl von denen, 3 in hier. 2 mal 3 ist 6. Dann haben wir die Zahl. Das können wir ganz allgemein sagen. Wenn wir gerade n plus 1 Regeln haben, dann müssen wir einfach R1 mal und so weiter RBF-Neurone zusammenpacken. Dann haben wir das. So, jetzt ist die Frage, wie lernen wir das Ganze? Nun, wie kann man das adaptieren? Die Lage der Zentren und die Breite der Zugehörigkeitsfunktionen. Das ist das, was man normalerweise lernt bei RBF-Neuronen. Und das können wir in diesem Fall anwenden auf die Fuzzy-Systeme. Lage der Zentren und die Breite des Einzugsgebiets. Was wir machen, ist also nichts anderes, als dass wir initial ein RBF-Netzwerk aufstellen aufgrund der Fuzzy-Regeln, die jemand mal aufgestellt hat per Hand und sagen, sehr hübsch. Aber das ist nur die initiale Version der ganzen Geschichte. Und wir wenden dann einen Algorithmus an, der sagt, wie können wir vielleicht die Anzahl der Zentren erhöhen oder die Breite verändern oder was auch immer, so lange, bis das Gesamtsystem optimal funktioniert. Wenn das der Fall ist, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Wir modellieren also das Ganze hier als Correlation Product Encoding, was nichts anderes ist als zusätzlich nochmal n plus erste Geschichte, die Ausgabe noch dazu zu packen, gibt insgesamt eine RBF-Glockenfunktion. Und dann nehmen wir das, setzen unsere Lernalgorithmen daraufhin an, ermitteln die günstigsten Parameter für diese Mittelwerte, für diese M's. Und sagen, okay, wenn wir die Parameter für die Zugehörigkeitsfunktion ermittelt haben, sodass die Zugehörigkeitsfunktionen die richtige Lage haben, die richtige Breite haben, die richtige Anzahl vorhanden ist, dann machen wir das, okay, das RBF-Netz ist dann optimal, dann bilden wir es zurück auf die Prinzipien und stellen neue Prinzipien auf. Das bedeutet, aus einem Fuzzy-System basteln wir via RBF-Netz wieder ein Fuzzy-System. Aber diesmal eins, was optimal funktioniert und nicht wie vorher mal so Pi mal Daumen mal kurz aufgesetzt. Das ist also eines der großen Herausforderungen dabei. Gut. Gibt es Fragen dazu? Wenn nicht, dann würde ich jetzt einen kurzen Zwischenstopp machen und sagen, gut, ich möchte Ihnen gern noch etwas beibringen, was die Fuzzy-Regelung betrifft. Und dann würde ich ein Anwendungsbeispiel für genau dieses Prinzip mal zeigen, wie das funktioniert in der Praxis. Also, jetzt, nachdem ich dieses Fuzzy-Lernen einmal eingesehen habe, gehe ich mal auf Fuzzy-Regelung über, dass Sie wissen, was das ist, und dann gucken wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Also, Fuzzy-Regelung. Was ist überhaupt eine Regelung? Typisch ist für eine Regelung, Sie haben ein Stellglied, ein Regler, der kann aufgrund von einem Sollzustand und einem Ist-Zustand entscheiden, wie zu regeln ist. Und der hat über einen Effektor ins System einen Zugang und wird das so lange regeln, bis der Sensor sagt, Ist-Zustand ist gerade das, was der Sollzustand sein soll. Und dann hört der Regler auf. Dieser Rückkopplungskreis, der Regelklarkreis, den haben Sie bei jedem Thermostat, was eingestellt wird, was so lange sich aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften ändert, bis der Sollzustand, den Sie eingestellt haben, gerade dem Temperaturmesswert ist, der gefühlt wird. Den haben Sie aber auch bei sämtlichen anderen elektrischen Regelkreisen. Da gibt es viele Möglichkeiten für. Temperaturkonstant halten von Boilern oder von komplizierteren Systemen, Landesystemen und so weiter und so fort. Das ist die klassische Regelung. Und typisch ist, Anwendungen gibt es beispielsweise auch Schaumregelungen, Waschmaschinen oder sowas. Gibt es auch. Da muss man entsprechende an der Wasserschraube drehen, an der Temperaturschraube und so weiter. Das alle möglichen Sachen. Interessant ist, heutzutage wird es teilweise über Fuzzy-Regelungen gemacht. Und da möchte ich den Begriff der Fuzzy-Regelung mit reinbringen an einem einfachen Beispiel, um es klar zu machen, was daran fuzzy ist. Was wir bisher gesehen hatten, waren Fuzzy-Regeln. Und die Regeln lassen sich nur zur Regelung gebrauchen. Beispiel, Sie haben eine einfache Temperaturregelung. Eine einzige Variable, Temperatur, Eingabe und die Ausgabe ist Erhitzen, beispielsweise Strom andrehen. Und Sie haben verschiedene Bereiche. Zum Beispiel können Sie sagen, wenn die Temperatur heiß ist, dann soll abgekühlt werden. Oder wenn die Temperatur normal ist, dann soll man es so lassen. Oder wenn es kalt ist, dann soll man aber hitzen. Das sind drei verschiedene Dinge, die Sie so aufstellen können. Und diese drei Regeln, die Sie aufstellen, die kann man direkt aus dem Ärmel schütteln. Das ist nichts Besonderes. Da wird sich sagen, na ja, also wenn ich einen Temperaturregler habe, dann soll er immer dann, wenn es zu heiß ist, soll er gar nichts tun. Genauer gesagt, er soll es abkühlen lassen. Wenn es normal ist, dann soll man es so in dieser Form nicht weiter erhitzen. Aber wenn es zu kalt ist, dann soll man schon mal kräftig heizen. Das sind so drei verschiedene Reaktionen. Und diese drei Reaktionen lassen sich so interpretieren als Zugehörigkeitsfunktion zwischen Zuordnung zwischen diesen Funktionen und diesen Funktionen. Und anhand einer einfachen Situation kann man es direkt sehen. Nehmen wir an, wir haben 45 Grad gemessen an dieser Stelle. Dann ist diese Funktion kalt, ist angesprochen. Und dieser Fuzzy-Zustand normal ist auch angesprochen, aber zu unterschiedlich großen Anteilen. Kalt bedeutet, normal erstmal, bedeutet dieser Wert hier für normal. Wenn Temperatur normal, dann so lassen. So lassen wird gewählt, allerdings mit dieser Größe, diesem Wert. Sie erinnern sich, multiplikativ. In diesem Fall ist es Minimum-Encoding, Entschuldigung. Minimum-Encoding, wie Sie sehen. Okay, also bis zu diesem wird aufgefüllt. Das ist das Minimum. Das ist das eine. Dann ist aber noch eine weitere Regel, die involviert wird, nämlich kalt. Kalt, wenn es kalt ist, dann erhitzen. Kalt ist in diesem Wert, Minimum-Encoding, erhitzen mit dem hier. Und was wir machen müssen, ist nichts anderes als dass wir sagen, okay, wir müssen beides zusammenfassen zu einer einzigen Funktion. Den Erwartungswert bilden wir jetzt ungefähr hier, 76%. Das bedeutet, wir müssen zu 76% heizen. Sie sehen, aus den Prinzipien, die man aufstellen kann, kann man auch eine Regelung ableiten. Also Fuzzy-Regeln und Fuzzy-Regelung sind sehr, sehr ähnlich. Und man kann die Fuzzy-Regeln zur Fuzzy-Regelung verwenden, wenn die Ausgabe nicht nur eine Information ist, sondern eine Regelungsinformation. Das heißt, hier geht es wieder zurück Wenn erhitzt wird, bedeutet es eine Rückkopplung auf diese einzelnen Werte hier, auf diese Temperatur und daraufhin ein Auslesen und wieder ein neues. Also hier gibt es einen Regelkreis. Das Einzige, was also dazu kommt, ist der Regelkreis, dass dieses Heizen hier Auswirkungen hat auf das hier, kausal, mehr nicht. Ansonsten ist alles beim Alten. Wir haben hier immer noch unsere Regeln, die wir aufstellen können. Und die stellen wir so auf, dass sie plausibel sind. Okay, was haben wir damit gewonnen? Im Unterschied zu den klassischen Regelungen. Bei der klassischen Regelung muss man elektronisch genau sagen, proportionale Regelung oder Bang-Bang-Regelung, also entweder voll oder gar nicht, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Typen von Regelungen, die mussten aber eingestellt werden. Bei komplexen Gegebenheiten wird es schwierig, solche Regelungen elektronisch zu konzipieren. Die werden dann mit Mikroprozessoren konzipiert, die dann bestimmterweise funktionieren. Der Ingenieur kann sehr schnell einfache Regeln aufstellen, die plausibel sind. Er muss dann nur noch sagen, was heißt heiß, was heißt normal, was heißt kalt. Diese Dinger muss er mal definieren und dann kann er sie verwenden, um mit seinem Mikroprozessor direkt eine Fuzzy-Auswertung zu machen, Implikationen, die Regeln verrechnen und daraus dann einen Wert ziehen. Der Vorteil von Fuzzy-Regelungen liegt also in der Einfachheit der Aufstellen von Regeln durch Menschen, die das plausibel vage formulieren können. Das ist das Entscheidende. Sonst bräuchte man die gar nicht. Und das auch für sehr komplexe Sachverhalte. Und da wird es interessant. Wenn man viele Variablen hat, viele Zustände und sich überlegen muss, wie muss das System reagieren in diesen Zuständen, dann kann man das plausibel aufschreiben mit wenigen Regeln, aber für den konkreten Fall konkrete Zahlen daraus ziehen. Das ist die Fuzzy-Regelung. Gibt es Fragen zur Fuzzy-Regelung als Variante der Fuzzy-Regeln? Wenn nicht, dann möchte ich Ihnen jetzt noch in der verbleibenden Zeit ein Anwendungsbeispiel vorstellen. Was wir bisher gesehen hatten, war die Idee, ich gehe nochmal zurück, die Idee, Fuzzy-Systeme lernen zu lassen. Und ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel für das Lernen lassen zeigen. Was wir also haben, sind im Prinzip Fuzzy-Regeln. Aus diesen Fuzzy-Regeln gewinnen wir ein RBF-Netz. Das RBF-Netz trainieren wir und das trainierte RBF-Netz wird wieder zurück übergesetzt in die Fuzzy-Logik. Wozu ist das gut? Nun, es ist immer dann interessant, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Genauso wie hier, wo Menschen solche Regeln aufstellen können und die leichter aufstellen können, ist das auch im allgemeinen Lernfall die Sache. Wenn wir diese Geschichte hier, wenn das komplizierter wird, lernen lassen wollen, dann müssen wir so etwas anwenden. Gut. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel aus der Medizin zeigen und erstmal einführen, wozu überhaupt? Wozu brauchen wir eigentlich solche Algorithmen in der Medizin? Ärzte funktionieren nicht mit Algorithmen, die machen das so, die gucken sich an, was los ist. Dazu ein paar Probleme aus der Medizin, warum überhaupt? Individuelle Diagnoseerfahrung ist bei seltenen oder neuen Krankheiten bei Ärzten gar nicht vorhanden. Das heißt, die können gar nicht diagnostizieren. Die können auch nicht adäquat reagieren. Besonders, wenn es sich um Ereignisse handelt, die sehr, sehr selten sind. Entweder sehr häufig oder sehr selten. Menschen sind ganz super, wenn sie Mustererkennungen machen können, aber bei statistischen Schätzungen versagt es. Ein typisches Beispiel, Lotterien. Die Leute spielen immer noch Lotto, obwohl die Chancen zu gewinnen so gering sind, dass sie eigentlich vergessen könnten. Ich gewinne jede Woche meinen Einsatz bei der Lotterie, weil ich gar nicht spiele. So viele, was ich da gewonnen habe, das hat niemand anders gewonnen, der gespielt hat. Genau. Also im Prinzip Es ist Unsinn. Aber die Menschen sind nicht rational, die sind emotional und die meinen, sie hätten immer noch eine Chance, das Große loszuziehen und deshalb setzen das Geld ein. Eine andere interessante Geschichte ist die Entdeckung von AIDS. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wie ist AIDS überhaupt entdeckt worden? Wissen Sie das? Man könnte dann sagen, na, Immunschwächekrankheit. Wie entdeckt man eine Immunschwächekrankheit? Irgendwie zufällig im Labor? Nee, überhaupt nicht. Die Ursache war, dass in der Krankenstatistik an der Westküste von USA plötzlich Tumore auftauchten in einer Wahrscheinlichkeit, die es vorher noch nicht gegeben hat. Die Statistiker staunten, die Medizinstatistiker sagen, da stimmt was nicht, da ist irgendwas falsch. So viele gab es nicht. Sehr, sehr seltene Tumore kamen plötzlich wie in gehäufte Sache da. Die sind dem nachgegangen. Und dann haben sie gesagt, wenn das auftritt, da muss ein gemeinsamer Faktor sein. Sie haben alles durchgecheckt und haben auch versucht rauszubekommen, Viren und sonst wie. Und schließlich sind sie darauf gestoßen, dass da eine Immunschwächekrankheit vorhanden sein muss, was das auslöst, dass, wenn die Immunschwäche da ist, dass dann plötzlich mehr Krebserkrankungen da sind, die vorher nicht da waren. Und bei dem systematischen Suche nach der Ursache der Immunschwäche, da sind sie dann auf entsprechende Viren gestoßen, HIV-Viren. Aber die Entdeckung der Tatsache, dass da HIV-Viren da sein müssen, ist darauf zurückzuführen auf Statistik. Die Statistik sagte, das kann nicht sein. Das gab es vorher noch nicht. Also, die Mediziner haben es nicht rausbekommen, die Statistiker haben es rausbekommen, weil Menschen einfach schlecht sind bei statistischen Schätzungen, wenn sie sehr selten sind. Und ob es, wenn plötzlich etwas doppelt so häufig ist, ist es aber trotzdem sehr selten, das merken die Leute gar nicht, dass man an dem Krankenhaus einen Fall, mal an dem Krankenhaus einen Fall, und wenn man nicht an allen Krankenhäusern gleichzeitig präsent ist, dann merkt man es nicht. Ja, das ist das Problem und deshalb sollte man durchaus sich überlegen, Dinge nicht unbedingt nur aus dem hohlen Bauch heraus zu entscheiden, gerade bei Medizinern, sondern man sollte es tatsächlich Statistik überlassen. Anderes Beispiel, 1971 haben sie es schon rausbekommen. Da haben die mal 472 Patienten gehabt mit Schmerzen. Die Diagnose erfolgt durch die Ärzte, 3 junge und 3 erfahrene Ärzte. Da haben sie extra ein Team gebildet, um mal systematisch zu erforschen, wie das geht. Also wirklich Leute mit neuen Ideen, Leute mit sehr viel Erfahrung haben das Ganze diagnostiziert. Patienten mit akutischen abdominalen Schmerzen, abdominal heißt im Bauch, Bauchschmerzen. So, ist das jetzt eine Entzündung des Wurmfortsatzes, ja oder nein? Nun, die Leute haben es diagnostiziert. Der Erfolg war 80%. Die beste menschliche Diagnose ist der erfahrenste Arzt, der es rausbekommen hat. Der hat 80% erreicht. Also hinterher hat man geguckt, ob es richtig war, was sie diagnostiziert waren. Das hat man noch geprüft, die Diagnosen noch objektiv tatsächlich. Und dann hat man einen Diagnoseerfolg gehabt, und zwar hat man mal den besten Klassifikator genommen, der existiert. Welcher ist das? Bias, hatten wir schon. Also Bias-Klassifikation durch Computer. Man hat also die Diagnosen der Symptome durch die Ärzte genommen und in den Computer eingegeben und daraufhin gesagt, okay, was ist daraus? Nun, man hat es gemacht mit einem synthetischen Expertendatensatz. Das heißt, die Experten haben gesagt, wir meinen, das und das ist es. Und dann ist man aufgrund der Expertenanalyse, die man im Computer abgespeichert hat, aufgrund der Kriterien der Experten, hat man es direkt gegeben. Das heißt also, man hat ein Level höher vorgeschaltet, die Experten, was die gesagt hatten. Da sind wir immerhin ein paar besser gekommen. Das heißt, die Menge aller erfahrenen Ärzte ist besser als der Einzelne. Kann man daraus folgern. Und dann hat man das Ganze genommen und hat man nur die Daten, direkt die Daten der Patienten und hat sie mit dem Bias-Klassifikator versucht zu beurteilen. Und da ist man draufgekommen auf 91%, deutlich besser. Mit anderen Worten, wenn man die Daten direkt analytisch bearbeitet, dann kommt man auf bessere Werte als der erfahrenste Arzt. Ärzte sind halt auch nur Menschen. In anderen Worten, die haben die gleichen Probleme wie alle Menschen auch. Verallgemeinerung des Wissens, Beurteilung von geringen Wahrscheinlichkeiten, alle diese Dinge sind bei jedem Menschen sehr individuell ausgeprägt. Auch wenn er erfahren ist, hat er nicht die perfekte Erfahrung. Im Computer kann man aber praktisch die perfekte Erfahrung durch entsprechende Iterationsdinge rausbekommen. Mit anderen Worten, Computeranalyse, gerade bei seltenen Krankheiten, ist die bessere Analyse als das, was Ärzte rausbekommen. Was bedeutet das ganz konkret? Erstens, wenn die Daten sehr komplex werden, sind Menschen überfordert. Da soll man nicht die Ärzte ranlassen. Das ist einfach nichts. Dafür sind die Menschen gar nicht gemacht. Wir können super Muster erkennen, aber wir können keine quantitativen Diagnosen in der Form durchführen. Zweitens, man sollte alle Daten sammeln, und zwar zur systematischen Auswertung, Diagnose. Was kann man damit erreichen? Man kann die Ärzte schon mal trainieren mit zuverlässigen Diagnosen, auch bei seltenen Krankheiten. Septischer Schock ist ziemlich selten, aber wenn er auftritt, ist er sehr gefährlich, da muss man genau richtig reagieren. Wenige Ärzte haben die Gelegenheit, das zu lernen in ihrer Praxis. Und unbekannte Krankheiten könnte man sofort systematisch erfassen, Beispiel AIDS. Interessant ist, dass diese Erkenntnis sich langsam durchsetzt, dass auch die eigenen Methoden, die man jahrelang gemacht hat, bei den Ärzten nicht gut sein müssen. Und deshalb gibt es Evidence-Based Medicine, also tatsachenbasierte Medizin. Das ist ein Zweig der Medizin, der danach guckt, was ist überhaupt rational gerechtfertigt von dem, was Mediziner tun. Und da muss man halt sagen, da sind viele Dinge in Zweifel gezogen worden, zu Recht, sodass man sagt, lassen wir es doch. Es ist ein subjektiver Vorteil und die Leute schwören drauf, aber objektiv nicht nachweisbar, dass das irgendeinen Nutzen bringt, diese Methode. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, viele medizinische Daten zu sammeln, die systematisch auszuwerten und das Ganze wieder einfließen zu lassen in den normalen Klinikbetrieb. So, das war der Vorspann bei der ganzen Geschichte. Jetzt möchte ich auf die Hauptsache kommen von dieser Anwendung. Wie kann man sowas machen? Eine Methode, um solche Datensammlungen zu produzieren und das wieder zurückzuspiegeln in die Entscheidungspraxis. Das sind genau solche Fuzzy-Systeme. Was machen wir? Wir haben hier Ärzte, wir haben Patienten. Und was wir machen, ist nichts anderes. Wir packen die ganzen Patientendaten rein in ein neuronales Netzwerk. Die Informationen und so weiter, ob die versterben oder nicht, kommen auch noch mit rein. Wir trainieren das Ganze und können daraufhin vorhersagen, angenommen, wir haben Patienten, werden die überleben oder versterben. Das ist die, durch ein trainiertes neuronales Netz, die Idee. Nun ist es so, wenn man neuronale Netze hat, dann haben wir durchaus Probleme bei der ganzen Geschichte, weil neuronale Netze nicht unbedingt den Logik der Ärzte entsprechen. Das ist zwar ein schönes Instrument, aber Menschen können damit nicht gut umgehen. Was machen wir? Wir versuchen das Ganze dahingehend zu entproblematisieren, dass wir das menschliche Wissen eingehen lassen in die neuronalen Netze in einer Form, in der es nutzbar ist, direkt von den Menschen produziert werden kann, von Menschen formuliert, aber in der Analytik trotzdem nutzbar ist. Und die Ergebnisse werden umgekehrt wiederum zurückgegeben in eine Form, in der die Leute es verstehen. In anderen Worten, die Bezeichner für alle möglichen Variablen, die Regeln initial werden mal über Bildschirmmasken eingegeben, Trainingsdaten werden eingegeben und das Ganze wird mit Hilfe eines Fuzzy-Interface gemacht. Das geht ins neuronale Netz rein, da kann man Lernalgorithmen laufen lassen und wenn die fertig sind, dann wird das Ganze wieder zurückgegeben über die Bildschirmmaske in Fuzzy-Form, dass die Leute verstehen, was überhaupt los ist. Das ist die Grundidee. Interaktiver Transfer von vagem Wissen. Wie funktioniert das mit dem vagen Wissen? Da habe ich ein Beispiel. Angenommen, das hier ist vages Wissen. Wir haben Blutzuckerspiegel, den kann man bestimmen. Und ein bestimmter Teil sagt, okay, das ist der normale Blutzuckerspiegel, eine Zugehörigkeitsfunktion. Und wir geben eine Zugehörigkeitsfunktion für Insulininsuffizienz an. Manche Patienten haben sie, andere haben sie nicht, bei anderen ist es normal. Was nun genau gegeben ist, die Grenzen, die kann man mal am Anfang versuchen, so nach Erfahrungswerten einzugeben, ganz grob. Wie gibt man sie ein? Man sagt einfach, was diese typischen Werte sind, oberer Wert, unterer Wert und so weiter. Und das wird dann transferiert oder angesehen als Zugehörigkeitsfunktion beziehungsweise dann als RBF-Funktion. Die RBF-Funktionen werden dann damit modelliert, dass man einfach Neuronen dafür vergibt und da ist man schon in der Terminologie von Neuronen drin. Problem ist natürlich diese Zugehörigkeitsfunktion. Wo kriegen wir die genau her? Das wollen wir, aber wer gibt die uns? Da kann man sagen, die Ärzte sagen irgendwas, das hier ist normal einigermaßen, diese Bereiche, und das hier ist nicht mehr normal, das ist auch nicht mehr normal. Und dann kann man sagen, okay, dann bilden wir das doch mal ab auf eine Core-Region, diese Core-Region, die hier ist, und dann lassen wir in entsprechendem Abstand das abfallen. Und wie schnell es abfällt, das können wir immer noch versuchen zu lernen, wie schnell das am besten abfallen sollte, um die Diagnosen gut zu machen. Aber immerhin, wir überlassen also die Funktion, wie die genau aussieht, nicht den Ärzten, sondern wir sagen, wir nehmen ein paar Hinweise von den Ärzten und modellieren es direkt danach. Und danach, das ist sowieso nur initial, und dann versuchen wir alles zu optimieren. Gut, wie geht es weiter? Nun, die Ärzte können bei der ganzen Geschichte diese Fuzzy-Funktion selber aufstellen, mal initial. Und das hier ist mal so ein Vorschlag, wie das geht. Es gibt eine medizinische Notation für Werte. Beispielsweise, die sagt, niedriger Stand, Wertintervall, in diesem Fall für Blutzucker, 0 bis 0,1 Gramm pro Deziliter. Da machen Sie Minuszeichen an dem Ding. Dann sagen Sie, das ist normal, da wird nichts dran gepackt, 0,1 bis 0,2. Und dann sagen Sie, es ist leicht erhöht, machen Sie ein Pluszeichen dran. Das entspricht ungefähr diesem hier, das kann man so modellieren. Dann sagen wir erhöht, 2 Pluszeichen dran. Stark erhöht, haben wir dann 3 Pluszeichen dran. Und sehr stark erhöht, ist es dann wesentlich weiter, sozusagen, bis unendlich, größer 2. So, das geht dann hier weiter, was nicht weiter gezeigt ist. Was wir sehen bei der ganzen Geschichte ist, wir können einen verbalen Akzent, niedrig, normal, leicht erhöht, stark erhöht und so weiter, koppeln durch Symbole, Abkürzungen, was die Leute selber immer machen, das ist also die medizinische Notation, und das Ganze ersetzen durch ziemlich genaue Intervalle, die wir so modellieren, als überlappende Intervalle von verschiedenen Zuständen und sagen, okay, das ist mal initial unsere Zugehörigkeitsfunktion. Der Arzt muss dann nichts weiter tun. Der muss nur sagen, was meine ich mit erhöht, welcher Mittelwert ist das, welcher Mittelwert ist das, und den Rest erledigt das System dann selber. Dazu mal ein Beispiel. Leberentzündung. 345 Daten, 41% der Fälle sind weniger anfällig, 58% der Leute sind anfällig für Leberentzündungen. Was gibt man rein? Nun, diverse medizinische Variable und noch zusätzlich alkoholische Getränke. Anzahl der täglich konsumierten alkoholischen Getränkeportionen. Damit hat man einigermaßen als Eingabevariable alles abgedeckt. Für jede dieser Eingabevariablen kann man natürlich auch Bereiche angeben. Wenig, mittel, viel und so weiter. Sodass jede Fuzzy-Variable verschiedene Zustände haben kann, Fuzzy-Zustände. Und das, was die Ärzte meinen, was adäquat ist, das können sie dann auch eingeben. So sieht das Ganze dann aus. Das ist mein Programm, was wir, das ist in Form von einer Diplomarbeit mal entstanden. Analyst heißt das Ding, das kann man sich auch runterladen, ist auf der Homepage bei uns drauf. Das ist ein einfaches Anwendungsprogramm, das liest die Daten ein. In diesem Fall sind es die verschiedenen, für jeden Patienten verschiedene Daten für die verschiedenen Variablen. MCV ist gerade das hier und so weiter und so fort. Die Medizin, die Notation für verschiedene chemische Substanzen und die Anzahl der Drinks sozusagen ist hier noch aufgesetzt. Dann muss man sagen, gehört es zu der Klasse 1 oder Klasse 2? Klasse 1 ist wenig empfänglich, Klasse 2 ist sehr empfänglich. Das sind einfach mal die Vorgaben, die man gehabt hat. So, das Trainingsmaterial, damit haben wir die Trainingssamples. Mit dem Trainingsmaterial können wir das ganze System dann trainieren und hinterher bekommen wir ein System raus, was für einen beliebigen Menschen sagen kann, ist der empfänglich oder nicht. Hier ist mal eine Bildschirmmaske gezeigt für die entsprechenden Dinge, beispielsweise für die verschiedenen Eingänge, die wir haben, Drinks, die verschiedenen Ausgänge, Klasse 1 oder Klasse 2. Und Beschreibung kann man reingeben und so weiter und so fort. Und dann die Maske gezeigt für die einzelnen Fuzzy-Variablen. Und da sehen Sie, man kann dann sagen, okay, zum Beispiel die Anzahl der Alkoholportionen täglich, Variable heißt dann Drinks, kann man sagen, Abstinenzler hat gar nichts, ist null. Ein mäßiger Trinker von 1 bis 3 Einheiten, das sind sozusagen seine Bierchen, die er da trinkt. Ein starker Trinker 2 bis 5 und so weiter bis zum Alkoholiker. Das kann man aufgrund der Erfahrungen einfach mal angeben, die Erfahrungs- und Endwerte. Und das kann ein Arzt ganz gut selber machen. Das hat er so im Gefühl, schätzt er. Das sind die Anfangswerte, nicht die Endwerte. Das sind die Anfangswerte. Und so kann man für jede dieser Fuzzy-Variablen die entsprechenden Zustände aufschreiben, Zugehörigkeitsfunktion damit implizit definieren. Und dann läuft das System los. Man kann es, läuft los, iteriert. Und dann kommt hinterher, kommt etwas raus. Und wir sehen hier, Sie haben eine Ausgabe für ein Cluster. Und wir bekommen neue Regeln raus. Die Regeln lauten dann so hier. Es ist nicht immer ganz klar, was, aber es bedeutet nur, dass unsere Fuzzy-Zugehörigkeiten plötzlich ein bisschen woanders gelandet sind. Das heißt, diese Zugehörigkeitsfunktionen werden hin und her geschoben auf den Achsen und wir bekommen teilweise neue bzw. leicht veränderte Sachen raus. Wir haben also plötzlich neue Definitionen da und für die Regeln und teilweise auch neue Regeln. Und es ist dann die Frage des Algorithmus, möglichst wenig Regeln rauszuspucken, die möglichst gut verallgemeinerbar sind, die für möglichst viele Patienten gelten. Tja, und damit sind wir ganz gut dran. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für die Regeln, die rausgekommen sind. Die resultierenden Regelungen sind zum Beispiel 27, denn das ist normal, bis pathologisch und wenige Alkoholdosen, da von wenig bis viel, dann ist anfällig für Leberentzündung und so weiter. Also Sie sehen, die Regeln, die rauskommen, so sind diverse Regeln, sagen etwas aus über das Material, was man reingegeben hat. Und je inkonsistenter das Material ist, umso mehr Regeln brauchen wir, um es alles zu beschreiben. Und je klarer es ist, umso weniger Regeln sind da. Und die kann man aber auch einigermaßen lesen. Also das ist etwas, was die Menschen verstehen als Regeln, die rauskommen. Wir geben also Regeln rein, was Menschen eher entspricht, bekommen Regeln raus, was Menschen auch verstehen. Und alles, was dazwischen ist, nämlich der Anpassungsprozess und das, was an Zahlenmaterial vorhanden ist, an RBF-Neuronen und so weiter, das müssen die Leute gar nicht wissen. Das brauchen die auch gar nicht. Das ist nicht ihre Welt. Das ist für Ärzte besser verständlich als irgendwelche anderen Gewichte oder sonst was, was man auch immer haben kann. Tja, Resümee. Wenn man Fuzzy-Notation verwendet, dann braucht man keine exakten Aussagen über die Art der Zugehörigkeitsfunktionen, sondern es reichen vage Aussagen. Das ist ein großer Vorteil, der in der Realität öfter unterschätzt wird, weil Menschen können nicht exakt etwas sagen, die können nur ungefähr was sagen. Damit kann man verschiedene Arten RBF-Netze verwenden. Wir können irgendwelche Sachen konstruieren. Hauptsache, sie liefern die gewünschten Ergebnisse. Ist aber abgetrennt von dem, was Menschen dazu beitragen können. Das sind die Vorteile. Wir können also mit vagen Aussagen konkrete Ergebnisse haben und konkrete Regeln haben, auch Regelungen haben, je nachdem. Es gibt aber auch Probleme. Probleme bei dieser Geschichte möchte ich nicht verschweigen. Wenn wir neue RBF-Neuronen kreieren oder die Kategorien normal und stark weichen ab von dem, was vorher da ist, dann kann es sein, dass wir vielleicht neue Kategorien benötigen, die synthetische Bezeichnungen brauchen. Wir müssen also praktisch neue Kriterien erfinden. Nicht nur sehr viel, sondern übermäßig viel oder irgend sowas. Und das ist nicht erst, fällt nicht vom Himmel, da muss man sich überlegen, was gibt es überhaupt für synthetische Bezeichnungen, die verständlich sind. Was auch ein großes Problem ist, meistens werden sehr, sehr viele Regeln generiert. Die müssen zusammengefasst werden zu wenigen Regeln. Das heißt, man muss auch manchmal teilweise bei der Diagnose einen Fehler inkludieren. Wir machen einen größeren Fehler, aber dafür sind die Regeln verständlicher, die rauskommen. Das ist die Sache des Algorithmus, der das Ganze iterativ versucht zu approximieren bzw. zu lernen. Dieses Lernen muss also auch noch darauf Rücksicht nehmen, dass möglichst kleine Systeme rauskommen und nicht große. Also nicht zu viele RBFs erfunden, sondern mit möglichst wenigen RBF alles versuchen abzudecken. Das ist die Grundidee dabei. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Menschen es auch verstehen. Gut, damit sind wir am Ende unserer Fuzzy-System-Runde angelangt. Gibt es Fragen zu Fuzzy-Systemen? Ist einigermaßen verständlich geworden, was es mit Fuzzy-Systemen auf sich hat und Fuzzy-Regeln? Wenn dem so ist, dann sollte Sie keine Probleme haben, die Übungsaufgaben dazu zu lösen, wo Sie nämlich auch ein Fuzzy-System mal aufstellen sollen. In diesem Fall ist es ein System, was relativ einfach, können Sie sich selbst plausibel ausdenken, eine Fahrradgangschaltung und Sie schalten den Gang, je nachdem, ob ein steiler Berg vorhanden ist oder kein steiler Berg, wie Ihre Konstitution ist, ob Sie kräftig sind oder nicht kräftig sind. Und da müssen Sie sich ein paar Kriterien ausdenken, um sowas miteinander verrechnen zu lassen. Sagen, okay, welche Regeln stelle ich auf, um die Gangschaltung zu betätigen? Das sollen Sie sich mal überlegen und danach dann das mal aufstellen. Dann sehen Sie ungefähr, wie das Ganze zusammenhängt. Okay, gut. Wenn sonst keine Fragen sind, danke schön fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken, danke fürs Mitmachen. Machen wir Schluss für heute.